Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ihr heute alle eingeschaltet habt. Es ist für euch wahrscheinlich genauso was Neues wie für mich, die ich hier heute vor meinem Laptop sitze und euch diese Predigt aufnehme. Es ist so eine Art Geisterspiel. Ich habe keine Zuschauer, aber ich glaube, wir werden gemeinsam das gut schaffen. Deswegen freue ich mich, dass ihr jetzt eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Tasse Kaffee oder einen Tee. Ihr macht es euch gemütlich auf eurem Sofa und könnt Predigt mal ganz entspannt von daheim aus genießen. Ich möchte einfach zu Beginn eine Runde mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns Sachen möglich machst, dass wir die Chance haben, heute dennoch zusammenzukommen, wenigstens im Geiste. Ich danke dir, dass du uns die Möglichkeiten gibst, jetzt uns zu vernetzen und uns trotzdem auf dein Wort auszurichten. Ich bitte dich, dass du wirkst in jedem Einzelnen, an jedem Standort, wo jeder gerade ist, auf jedem Sofa daheim. Und ich bitte dich einfach, dass du uns ein offenes Herz gibst für dein Reden. Amen. Für die unter euch, die fleißig unsere Predigtflyer lesen und verfolgen, die erwarten heute eine Predigt über die Reifezeit bei David. Aber ich habe beschlossen, im Zuge der aktuellen Situation meine Predigt ein wenig abzuändern. Ich habe in der Uni gelernt, man soll seine Predigt doch der homiletischen Großwetterlage anpassen. Das bedeutet, man schaut, was ist eigentlich gerade in der Welt los, was ist das, was die Menschen beschäftigt. Und da dachte ich mir, diese Situation jetzt, dieses Ungewöhnliche, dass wir uns heute Morgen nicht sehen, ist Anlass genug, um David uns vielleicht noch für später mal aufzuheben. Und wir wollen heute nochmal darüber nachdenken, was es heißt, dass wir berufen sind für eine Zeit wie diese. Ich finde das ganz spannend, dass wir dieses Thema haben dieses Jahr. Ich glaube, Gott weiß, was auf uns zukommt und dass es kein Zufall ist, dass wir dieses Thema gewählt haben und dass es ja für mich total spannend ist, reinzugucken, was es eigentlich bedeutet. Und gleichzeitig finde ich es auch total interessant, weil wir als Gemeinde ja einen Zukunftsprozess jetzt angefangen haben und darüber nachdenken wollen, was heißt Gemeinde eigentlich, wie können wir Gemeinde denken und wie müssten Formen aussehen, dass Gemeinde in der Zukunft tragbar ist. Und plötzlich sind wir in eine Situation wie diese gestellt und müssen nun ganz konkret darüber nachdenken, wie Gemeinde in Zukunft aussehen kann, wie wir Gemeinde in den nächsten Wochen zusammen und doch getrennt leben werden. Und wir als Gemeinde haben eben eine Berufung in dieser Situation. Und da finde ich es jetzt einfach für heute Morgen spannend, mit euch da mal reinzugehen. Deswegen wollen wir unseren Blick heute in die Apostelgeschichte wenden. Denn ich glaube, wo können wir besser darüber nachdenken, was Gemeinde ist und wie wir Gemeinde leben, als dahin zu gucken, wie Gemeinde ursprünglich angefangen hat. Wozu ist Gemeinde eigentlich berufen? Was macht Gemeinde aus, wenn ein Gottesdienst ausfällt, ja, wenn wir uns nicht treffen können. Und da dachte ich mir, die frühe christliche Gemeinde hatte dazu auch gar nicht die Chance, denn wir lesen, dass zu Pfingsten Tausende von Leuten sich bekehrt haben. Die hatten nicht mal eben ein Haus, wo sie sich treffen konnten. Sie hatten nicht mal eben Räumlichkeiten oder die Strukturen, um diese vielen tausend Leute zu versorgen und sich an einem Ort zu treffen. Und doch waren sie Gemeinde und doch waren sie eins im Herrn. Und da möchte ich einfach mit euch reingucken. Also wenn ihr eure Bibel in der Nähe habt oder eure Bibel-App, dann macht sie doch jetzt mal auf oder geht ganz schnell los, eure Bibel holen. Ihr könnt kurz auf Pause drücken. Das ist die Schönheit an dieser Form. Und schlagt doch mit mir gemeinsam Apostelgeschichte 2 auf. Und wir lesen die Verse 37 bis 47 und ich lese nach Elberfelder. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Ihr werdet diese Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr uns, unser Gott, hinzufügen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab, und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschah viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle Gläubiggewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam, und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das finde ich total stark zu hören, dass jeden Tag diese Gemeinde gewachsen ist und wir jetzt gerade so sehr das Gefühl haben, oh, wir verkriechen uns in unseren Löchern, soziale Kontakte sind auf ein Minimum reduziert. Und dann hören wir einen Bericht von einer Gemeinde, die jeden Tag wuchs, obwohl sie sich nicht an einem Ort versammeln konnten. Und ich möchte die Situation jetzt einfach als Chance sehen und bin unglaublich gespannt, was Gott mit uns vorhat. Ich habe aus dem Text 4 Hauptpunkte rausgesucht, wie die Gemeinde sich am Anfang verhalten hat, was ihre Strukturen waren. Und zwar verharrten sie in der Lehre der Apostel, sie fanden die Gemeinschaft, sie brachen das Brot und sie beteten. Und da wollte ich jetzt einfach mit euch kurz reingucken. Als erstes lesen wir, dass sie in der Lehre der Apostel verharrten. Das heißt, sie beschäftigten sich mit dem, was sie von den Aposteln gehört hatten. Vielleicht hatten einige von ihnen Jesus selber noch erlebt und sie dachten darüber nach. Sie haben sozusagen, was wir heute Bibelstudium nennen würden, betrieben. Ich glaube, sie haben viel auch in das Alte Testament geguckt. Es waren ja viele Juden oder hauptsächlich Juden dabei und sie kannten das Wort Gottes und haben sich damit beschäftigt. Und aber sie verharrten in der Lehre der Apostel. Und an anderer Stelle lesen wir, dass es zur Erbauung der Heiligen ist. Also ich glaube, es ist so wichtig, dass auch wir jetzt gucken, wie kriegen wir es hin, in der Lehre zu bleiben. Wo ist es eine Zeit, wo wir neu ins Bibelstudium eintauchen können? Wo ist es neu eine Zeit, wo wir uns mit den Lehren beschäftigen können, die wir zur Verfügung haben? Und heutzutage haben wir so viel mehr. Das heißt, wo können wir neu Bibel lesen? Wo können wir neu Gottes Wort erforschen? Oder vielleicht auch mal andere Predigten anhören? Es ist eine Zeit, wo wir unsere Freizeitgestaltung neu überdenken, wo wir nicht mehr ins Fitnessstudio gehen oder wo wir nicht mehr rausgehen. Vielleicht ist es eine Zeit, wo wir uns neu hinsetzen und sagen, wir wollen das Wort Gottes studieren, wir wollen in der Lehre bleiben und letztendlich ist es auch eine Anbetung Gottes, ja. Wir sind dazu berufen, in der Lehre zu bleiben und Gott näher kennenzulernen. Das hat was mit Beziehung zu tun. Da, wo unsere sozialen Beziehungen gerade drunter leiden, sollte unsere Beziehung zu Gott wachsen. Wir als Gemeindeleitung, wir sind noch dabei zu überlegen, wie können wir euch dabei unterstützen, wie können wir euch Dinge zur Verfügung stellen. Aber in alledem, was jetzt auch kommt, in dieser Predigt gilt, ist auch eine Zeit, wo es um viel Eigeninitiative geht, wo ihr aktiv werden dürft, ohne in Aktionismus zu verfallen. Wir sind alle noch bisher in unseren Berufen drinne, wir gehen noch ins Geschäft und doch möchte ich euch einfach herausfordern, neu darüber nachzudenken, wie ihr in der Lehre bleiben könnt, wie ihr euch ein Beispiel daran nehmen könnt, was es heißt, in der Lehre zu bleiben, Bibel zu lesen, Gott neu zu entdecken, weil es einfach auch eine Hoffnung ist, die dadurch in uns wächst, weil es ein Fokus ist. Wenn ihr euch an meine letzte Predigt erinnert, das ist ein Hinwegsehen auf Jesus, weg von unseren Problemen hin zu Jesus und er behält unsere Probleme im Blick und wie können wir besser Jesus im Blick behalten, als dass wir sein Wort studieren und ihn darin begegnen. Der zweite Punkt, den wir lesen, ist der, der uns vielleicht am meisten herausfordert in dieser Zeit, denn es steht, dass sie die Gemeinschaft gesucht haben. Es ist so, dass wir uns nicht mehr groß versammeln können und die Regierung warnt uns auch oder fordert uns heraus, zu überlegen, welche Treffen sind sinnvoll, welche sind nötig und wo können wir einfach vermeiden, dass der Virus sich schnell verbreitet, indem wir soziale Kontakte herabschrauben. Und dennoch ist die Überlegung, wie können wir Gemeinschaft miteinander haben? In kleinen Gruppen, am Abendbrotstisch oder auch einfach in unseren Familien. Wann hattet ihr das letzte Mal wirklich Zeit als Familie, Gemeinschaft zu haben, Gott anzubeten und ihn zu treffen? Also sie trafen sich in den Häusern, sie hatten nicht einen großen Versammlungsort. Wir lesen zwar, dass sie in den Tempel gegangen sind, aber da haben sie auf jüdische Weise Gott angebetet. Aber da, wo christliches Leben passiert ist, das war in den Häusern, das war in kleinen Gruppen. Das war, indem sie ihre Mahlzeiten geteilt haben und darüber gesprochen haben, was sie gelesen, was sie gehört haben, was sie erlebt haben. Es ist eine Zeit, wo wir uns neu überlegen dürfen, wie Gemeinschaft aussehen kann. Wie können wir Gemeinschaft teilen? Wir haben so viele technische Möglichkeiten, wie wir Gemeinschaft haben können, ohne uns direkt zu sehen. Also kann man Skype-Konferenzen machen, kann ich mal wieder ausführlich mit einem Freund telefonieren. Aber die Gemeinschaft, die diese erste Kirche hatte, bestand nicht nur darin, dass sie sich in den Häusern trafen, sondern sie teilten alles, was sie hatten. Sie teilten ihre Habe auf. Viele Menschen verkauften ihre Güter und teilten das Geld, und zwar steht da so, wie jeder Bedarf hatte. Es ist jetzt nicht, dass ihr eure Häuser verkaufen sollt, aber vielleicht ist es eine gute Überlegung, in einer Zeit von Hamsterkäufen zu schauen, wie können wir das teilen, was wir haben, und zwar mit denen, die es brauchen. Wie können wir einander Dinge zur Verfügung stellen, dass, wenn wir merken, wir haben Überfluss oder wir haben einfach bestimmte Dinge, die wir anbieten können. Wo können wir den Bedürftigen um uns rum zur Seite stehen und Gemeinschaft und Gesellschaft leben? Wir lesen, dass sie sich um die Bedürftigsten kümmerten, dass es ein Teil der Aufgabe der Gemeinde war, für die zu sorgen, die es nicht können. Wir haben, jeder von uns in unserer Nachbarschaft, Menschen, die zu dieser Risikogruppe gehören, die alt sind oder die Vorerkrankungen haben, die sich gar nicht mehr vor die Tür trauen oder die verzweifelt sind, wie sie Sachen erledigen können, ohne sich anzustecken. Vielleicht ist jetzt neu die Möglichkeit, dass wir überlegen, wie können wir zu Dienern unserer Nachbarschaft werden? Können wir Leuten um uns herum anbieten, Dinge für sie zu erledigen, ihnen etwas mitzubringen, ohne groß Kontakt zu haben? Überlegt euch, wie könnt ihr Gemeinschaft haben? Wie könnt ihr Bedürftigen helfen in dieser Zeit? Wie können wir da eine Hoffnung sein und das teilen, was wir haben? Gemeinde lebt daraus, dass wir einander unterstützen. Das heißt, vielleicht nicht nur, dass wir uns um die kümmern, die in unserer Nachbarschaft sind, sondern auch um Geschwister unserer Gemeinde, bei denen wir wissen, dass sie vielleicht Unterstützung bräuchten, oder Leute, die alleine sind, die Gemeinschaft eben nicht am Abendbrottisch haben, sondern alleine sind. Wir wollen auch gegen Einsamkeit sein, aber wir bitten euch, weise zu sein, euch zu überlegen, wie können es gut sein, ohne gesundheitlich Gefahr zu verbreiten. Wir lesen auch, dass sie drittens im Brechen des Brotes zusammen waren, dass sie also Abendmahl gefeiert haben. Wir feiern Abendmahl, um an das zu denken, was Jesus für uns getan hat, um den Heilsplan Gottes aufrechtzuhalten und ihm die Ehre zu geben. Es ist ein Mahl des Dankes und der Anbetung. Und das sollte in den nächsten Tagen, jetzt wo auch gerade Passionszeit ist oder Fastenzeit noch ist, sollte das nicht zu kurz kommen. Ich möchte euch herausfordern zu überlegen, wie könnt ihr als Familie, wie könnt ihr als Paar, wie könnt ihr vielleicht als kleine Gruppe dranbleiben, gemeinsam das Brot zu brechen. Nicht nur einmal im Monat, sondern vielleicht ist es eine Zeit, wo wir öfter den Heilsplan Gottes verkünden dürfen. Und zwar bis Jesus wiederkommt, steht in der Bibel. Wir sind dabei, auch als Gemeinde hier zu überlegen, wie können wir euch Dinge zur Verfügung stellen, Ideen geben, wie ihr gemeinsam als Familie das Brot brechen könnt, wie ihr gemeinsam kleine Andachten feiert. Auch hier ist es ein Teil der Eigeninitiative, wie ihr es umsetzt, aber wir möchten euch ermutigen, zu überlegen, ist es vielleicht dran, einmal die Woche gemeinsam euch die Zeit zu nehmen, um das Brot zu brechen und den Herrn zu verkündigen, bis er wiederkommt. Wir lesen es in der Bibel, dass es ein großer Teil war, und ich glaube, auch hier drin besteht Anbetung Gottes und ein großer Teil des Dankes. Da ist der Punkt, wo Hoffnung entsteht, wo Hoffnung ausbricht, und wir sind berufen, Hoffnungsträger zu sein. Was für eine bessere Nachricht haben wir, als dass Jesus die Welt schon längst besiegt hat, dass er gewonnen hat und dass er versprochen hat, dass er wiederkommt. Als Viertes lesen wir, dass sie im Gebet verharrten. Später fordert uns Paulus herauf, beständig im Gebet zu sein. Und wenn wir die Apostelgeschichte weiter lesen, sehen wir, dass Gemeinde sich immer wieder zum Gebet versammelt hat, gerade wenn die Apostel im Gefängnis saßen oder vorm Hohen Rat standen oder so, merken wir, dass die Gemeinde in ihrem Rücken stand und gebetet hat ohne Unterlass. Dies ist, glaube ich, eine Zeit, die uns Christen neu auf den Plan ruft, dass wir auf unsere Knie gehen und beten. Beten für unser Land, beten für die Welt, in der wir uns befinden. Wir sind berufen für eine Zeit wie diese und ich glaube, dass Gebet eine große Macht freisetzt und dass wir als Christen uns nicht verstecken sollten oder den Kopf in den Sand stecken sollten, sondern handeln. Und handeln kann im Gebet sein. Gebet ist ansteckend, aber man steckt sich nicht an im Gebet. Deswegen lasst uns einstehen für die Leute in unserem Umkreis, für unsere Familien, aber lasst uns auch Verantwortung übernehmen in der Fürbitte für unsere Regierung, für alle Verantwortungsträger in der Wirtschaft, im Gesundheitswesen. Ich möchte diesen Job gerade nicht machen müssen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir als Christen hinter ihnen stehen und für sie beten, um Weisheit, um gute Entscheidungen, dass sie es selber auch aushalten, was sie vielleicht an Kritik bekommen, was sie an Ängsten um die Ohren gehauen bekommen. Lass uns beten für Weisheit und für Besonnenheit in allen Entscheidungen, die getroffen werden. Lass uns beten, dass Frieden herrscht in unserem Land, dass es eine Zeit ist, wo wir aufeinander bauen können und nicht Angst haben müssen voreinander. Lasst uns als Christen auch mit gutem Beispiel vorangehen, dass wir nicht Angst haben vor anderen Menschen, dass wir nicht misstrauisch werden oder so. Ich glaube, das ist eine große Gefahr, dass wir einander nicht mehr über den Weg trauen. Und das sollten wir als Christen unterbrechen. Wir sollten in Liebe handeln. Und ich glaube, das ist sowas, was trägt. Lass uns beständig sein im Gebet für unsere Stadt, für die, die Gebet besonders nötig haben, für unsere Nachbarn, für all die, die in Angst und Schrecken gerade in der Ecke sitzen. Wir wollen beten für eine neue Hoffnung in unserem Land. Wir glauben an den, der Wunder tut. Lasst uns dafür beten, dass Gott sich verherrlicht in dieser Situation, dass wir merken, dass Gott eingreift und dass seine Hand über uns steht, über unserem Land. Ich glaube, dass Gott so ein Riesenherz hat für Deutschland. Lasst uns beten, dass er hier verherrlicht wird. Ja, wie können wir nun also Gemeinde leben? Lasst uns verharren in der Lehre der Apostel. Lasst uns Gemeinschaft haben nach den besten Mitteln, die wir haben, aber in Weisheit. Lass uns das Brot brechen, um die Hoffnung zu teilen, die Jesus am Kreuz für uns errungen hat. Und lasst uns beständig bleiben im Gebet. Es ist also eine Zeit, wo wir uns auf unsere Wurzeln zurückbesinnen. Wo kommt Gemeinde eigentlich her und wie können wir das in einer Zeit wie diesen umsetzen? Lasst uns nicht verstecken als Christen in unseren Löchern, sondern lasst uns ja eine Stütze sein für unser Wirtschaftssystem, für unser Gesundheitssystem. Lasst uns Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Lasst uns Hoffnungsträger sein. Und vor allem lasst uns diese Situation als Chance sehen, als Chance des Wachstums, das Gott hinzufügt. Lasst uns es sehen als Chance des geistlichen Wachstums, dass jeder Einzelne von uns neu in Gott wächst, in den Dingen, die er bereithält, dass es etwas ist, wo wir uns neu an Gott festklammern dürfen, wo wir auf ihn bauen, wo wir wissen, dass unsere Hilfe von ihm kommt. Und lasst es uns als Chance sehen, Gemeinde neu zu leben. Wer weiß, was es uns Neues bringt, auch für unseren Zukunftsprozess als Christusgemeinde. Ich bin so voller Hoffnung, dass wir aus dieser Zeit herauskommen und sagen, wow, das hat uns auf eine sehr merkwürdige Art und Weise gut getan. Wir sind daraus gewachsen, wir sind daraus schlauer geworden, wir haben daraus neu den Wert von Gemeinde erkannt und erkannt, wie wir Gemeinde auch in Zukunft gut leben können. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr in Kraft und in Liebe und in Besonnenheit handelt. Passt auf euch auf, ja. Mir ist es so wichtig, dass wir verantwortlich leben als Christen. Seid gute Beispiele darin, wie ihr in Gemeinschaft unterwegs seid, seid gute Beispiele darin, die Regeln der Hygiene und der Gemeinschaft zu befolgen. Seid Vorbilder darin, nicht egoistisch unser eigenes Bestes zu suchen, sondern lasst uns das Wohle des anderen voransetzen und einander in Liebe begegnen. Ich bin so froh über jeden Einzelnen von euch und möchte euch einfach im Gebet jetzt noch mal mit einschließen und unsere Herzen neu auf Gott ausrichten. Herr, ich danke dir, dass Gemeinde so viele Arten hat, dass Gemeinde auch lebt und gedeiht, wenn wir uns nicht direkt treffen können. Vater, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen, der das heute hört, eine neue Idee dafür gibt, wie Gemeinde jetzt gerade aussehen könnte, wie seine Berufung in dieser Zeit gerade aussehen könnte. In der gegenseitigen Hilfe, im Vorangehen, Herr. Ich bitte dich einfach, dass du uns Weisheit schenkst, dass du uns Besonnenheit schenkst und dass vor allem deine Liebe in uns und durch uns wirkt. Geh du uns voran, Herr, und führe uns in eine neue Zeit von Gemeinde, dass uns die Chancen, die darin liegen, bewusst sind und dass wir dir ganz, ganz neu begegnen. Wir lieben dich, Vater, und wir bitten dich, dass du dich verherrlichst. Amen. Ihr Lieben, seid gesegnet und geht voller Hoffnung in eine neue Woche. Amen.